Ey, Mann, glaubt ihr wirklich, ihr seid so schlau? Erste Frage. Glaubt ihr es wirklich, dass ihr so schlau seid? Glaubt ihr, dass ihr definitiv wisst, dass das hier eine Pandemie ist?
Wir wissen nicht, ob eine zweite Impfung wirksam ist, ob es eine dritte geben muss, ob nächstes Jahr dann nochmal das Ganze von vorne anfängt. Wir wissen nicht, wie viel Impfstoff zugelassen wird. Darf man den mischen? Darf man den nicht mischen? Wie weit ist der Abstand? Also man weiß gar nichts.
Impfungen für alle und zwar kostenlos.
Yay! Impfen, das ist ein Gebot der Solidarität.
Ja, ja. Klingt ein bisschen nach Impfen ist Liebe.
Leise sein. Haben Sie gehört? Auf Mallorca dürfen Sie jetzt nicht mehr sprechen, wenn Sie im Bus sitzen. Redeverbot und Schweigepflicht.
Basta, Berlin.
Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Heute ist Donnerstag, der 14. Januar. Hier ist Folge 70 und mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Jopper. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast aus dem Lockdown direkt hinein in Ihre gute Stube. Denn Sie sind ja wohl hoffentlich zu Hause. Oder wollen Sie unsere Politiker etwa verärgern?
Ganz leise sein. Haben Sie gehört? Auf Mallorca dürfen Sie jetzt nicht mehr sprechen, wenn Sie im Bus sitzen. Redeverbot und Schweigepflicht.
Auf den Balearen, halten Sie sich fest. Weil ich verspreche Ihnen, wir werden mit unseren Politikern Schlitten fahren. Auch wenn es wieder Bußgeld kosten wird. Also auf jeden Fall werden wir uns einen ganz besonders vornehmen. Und das ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der hat ja jetzt sogar mit einer Teilimpfpflicht gedroht. Aber wir befürchten, der dicke Hund kommt erst noch.
Und vielleicht kommt er sogar ins Kanzleramt. Aber soweit ist es erstmal noch nicht. Aber das mit der Impfpflicht, das ist ja so eine Sache. Und viele Politiker und Parteien haben sich ja ähnlich schon geäußert, aber hinter der vorgehaltenen Hand, so ganz öffentlich, wollen die das noch nicht machen. Und das bringt uns heute auch zu den Grünen.
Und da hast du mir geschrieben, die knöpfen wir uns heute so richtig vor.
Mhm.
Kannst du dich an einen alten Witz erinnern?
Kommt drauf an.
Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt?
Oh Gott.
Ist das geschmacklos oder ist das lustig?
Ich glaube, es kommt ganz auf den Blickwinkel drauf an. Frau Baerbock wird es wahrscheinlich weniger witzig finden.
Also ich als jahrzehntelanges Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen fand das schon lustig, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Und damals war ich noch Mitglied. Denn eigentlich sagt er ja was anderes aus. Egal. Also unsere ehemaligen Ökos sind mittlerweile im Kapitalismus angekommen und auch auf sehr, sehr vielen Regierungsbänken. Alleine aufzuzählen, wo die Grünen überall in der Regierung sind, wird die Hälfte der Sendung dauern. Eine sehr erfolgreiche Partei im Moment.
Mhm.
Wir schauen heute, wie ein Deutschland mit grüner Führung möglicherweise aussehen könnte und womit wir da zu rechnen haben.
Richtig. Aber zunächst kommen wir natürlich wieder einmal zu Ihrem Feedback. Und ich habe jedes Mal nach jeder Sendung, wenn so die E-Mails eintrudeln, das Gefühl, boah, das ist mehr geworden als letztes Mal. Und dieses Gefühl habe ich nach wie vor und immer mehr. Und gerade weil wir ja in der vergangenen Sendung Ihnen auch eine Frage gestellt hatten, da ist ganz viel nachher bei uns angekommen. Freut uns sehr. Ihre Adresse des Vertrauens auch weiterhin basta-berlin@snanews.de. Und ein paar E-Mails haben wir auch gesammelt. Erst nochmal, worum ging es genau bei der Frage?
Ja, mehrere Dutzend Mails sind zu dieser Frage gekommen. Es war so, dass ich RBB Inforadio gehört habe, also ein Leitmedium in Berlin-Brandenburg. Und da hat eine Zuschauerin gefragt, wie läuft das jetzt eigentlich mit der Impfung? Meine Mutter ist 99 Jahre alt, sie kann das Haus nicht mehr verlassen, sie ist dement. Dementsprechend bekomme ich sie auch nicht ins Impfzentrum. Wie genau läuft das jetzt? Die Antwort ist ja erstmal egal. Die Frage an Sie war, sind Sie der Meinung, dass man eine 99-jährige, demente Frau impfen muss, auch wenn sie das Haus nicht mehr verlassen kann? Und Ihre Antworten waren?
Zahlreich.
Ja.
Zahlreich. Tendenziell, wobei das sagen wir vielleicht gleich, wir lesen erstmal so ein paar auszugsweise vor. Ich würde mal starten mit Anna aus Bayern. Meine Frau heißt auch Anna, kommt auch aus Bayern, die ist es nicht. Und Anna aus Bayern schreibt uns, ich finde, man sollte dabei berücksichtigen, was hat die demente Frau vorher für ein Leben geführt? Also war sie ein Mensch, deren Impfpass lückenlos gefüllt ist, dann kann die Tochter ohne schlechtes Gewissen der Impfung zustimmen, denn die Wahrscheinlichkeit ist da höher, dass sich die Mutter auch ohne Demenz dieser Impfung unterzogen hätte. Wenn die Mutter dem Impfen im bisherigen Leben eher skeptisch gegenüberstand, dann kann sie sich Gedanken machen, wie sie das restliche Leben ohne Impfung würdevoll gestalten kann.
Sie merken also, hier ging es nicht einfach bis um Ja oder Nein. Die Menschen haben sich wirklich Gedanken gemacht und auch Argumente dazu dann gesammelt. Diese Meinung habe ich öfter gelesen. Einschränkung von meiner Seite. Mhm. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die sagen, ich habe mich immer gegen alles impfen lassen, aber bei dieser Impfung warte ich. Dementsprechend wäre Anna da dann auch nicht geholfen mit dem Blick ins Impfbuch.
Das stimmt, ja. Viele sagen ja, ich gucke mir erstmal an, wie das bei den anderen so mit Nebenwirkungen und langfristigen Folgen läuft. Aber ja, Das stimmt.
Dann habe ich eine von Sabine. Also, für mich stünde außer Frage, die 99-jährige Mama zu impfen. Warum soll man einen gesunden Menschen in diesem Alter, der nur noch wenig Kontakt zur Außenwelt hat, impfen lassen? Und dann ging es weiter mit ihrer persönlichen Geschichte von ihrer Mutter. Meine 90-jährige, schwer demente Mama ist im Pflegeheim. Und für mich war es klar, dass ich eine Impfung für sie ablehne. Sie wird seit Anfang Dezember isoliert auf ihrem Zimmer gehalten. Wir dürfen sie nicht mehr besuchen. Man schiebt sie höchstens ans Fenster ihres Zimmers, damit wir einen Blick auf sie werfen können. Sie kann uns aber aus dieser Entfernung nicht mehr wahrnehmen. Hm. Und mit so einer Schilderung geht es da noch weiter.
Natürlich eine sehr traurige Geschichte. Auch etwas, was wir sehr häufig hören, was auch demente Menschen natürlich angeht. Hm. Teilweise höre ich aber auch, Gott sei Dank kriegen die gar nicht mehr richtig mit, was im Moment alles um sie passiert. Was für ein Wahnsinn teilweise. Das ist natürlich eine andere Sichtweise dann. Wir haben noch eine Zuschrift von Stefan bekommen. Stefan schreibt uns, als Gesundheits- und Krankenpfleger stellt sich bei diesem Beispiel mir die Frage, weshalb der Komplex Impfen, ja oder nein, bisher noch keinen Eintrag in die eventuell vorhandene Patientenverfügung, über die mittlerweile ein Großteil alter und kranker Menschen verfügt, gefunden hat. Nach meiner Ansicht ist dies dringend erforderlich und Stefan schreibt weiter, es sollte also jetzt, wo das Thema Impfen mit aller Härte ins Bewusstsein und den Alltag der Menschen tritt und auch mittelfristig schwerwiegende Folgen für alle Lebensbereiche haben wird, eine Wahloption in der Patientenverfügung sein. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass das nicht der Fall ist.
Ich glaube, er ist auch Pfleger, ne?
Richtig.
Ja, da haben wir auch einige Zuschriften bekommen, war natürlich auch klasse und die haben uns dann ähnliche Sachen geschrieben, also Patientenverfügung. Da habe ich vor 15 Jahren auch schon mal einen Radiobeitrag zu gemacht. Patientenverfügung, das empfehlen Ärzte wirklich. Und dann können sie halt auch nochmal entscheiden, was in welchen Fällen mit ihnen passieren soll. Ist natürlich immer so ein Thema, sich jetzt im Alter von 39 Jahren, wie Herr Joppa jetzt, glaube ich, ist, mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Mhm. Aber irgendwann ist es soweit. Dann haben wir noch den Roman hier. Also jetzt mal ganz grob gesagt, es gab eine überwiegende Mehrheit, die gesagt hat, nein, nicht mehr impfen. Mhm. Deswegen war ich überrascht, als Roman geschrieben hat, denn er schrieb, ja, eine gute Idee. Eine Schluckimpfung gegen Kinderlähmung wäre sicherlich sinnvoller. Also er meinte das dann doch nicht ganz ernst. Also er ist der Meinung, das sei zu gefährlich, das sollte man nicht machen. Mhm. Außerdem meinte er, warum eigentlich die Alten zuerst? Man sollte doch bitte die unbedingt Impfwilligen jetzt ranlassen an die Spritze.
Wird ja dann auch weit so kommen, richtig. Ich erinnere mich, irgendjemand ist noch sehr hart mit uns ins Gericht gegangen. Was war denn das?
Naja, sehr hart. Das war ein Arzt. Da auch zur Vorgeschichte. Also ich hatte in der letzten Sendung hier gesagt, wir hatten ja zugeschickt bekommen von einem Berliner, der hatte auch, seine Frau war auch Ärztin, und die sagte, 120 Euro pro Stunde gibt es, wenn man Impfarzt ist. Und da hatte ich so das
Salon. In Bayern gesagt, übrigens 200, genau. Auch das wissen wir mittlerweile, 200 Euro pro Stunde für den Impfarzt.
Ja, 200 Euro in Bayern, in Thüringen 175, aus Berlin hatten wir jetzt die 120. Und da hatte ich so salopp gesagt, meine Güte, für einen Tausender am Tag setze ich selber die Spritze an, da bin ich doch gerne dabei. Hab das ein bisschen, ich würde jetzt sagen, vor dem Hintergrund der E-Mail, die mir gesendet wurde, ein bisschen populistisch und vereinfachend gemacht. Das war nämlich der Günther, der hat uns geschrieben, die Auslassung vom hohen Verdienst der Ärzte bei der Impfung war dumm und hatte Bildzeitungsqualität. Jeder niedergelassene Arzt hat laufende Kosten, Miete, Nebenkosten, Personalkosten, wir haben 10 Angestellte, Versicherung, IT und so weiter. Ich verwalte eine große hämatologische onkologische Arztpraxis mit Tagesklinik, meine Frau arbeitet im Durchschnitt 72 Stunden in der Woche, oft auch am Wochenende. Sie hat sich bereit erklärt, im Februar einen Tag Impfdienst zu leisten. Die Kosten für die Praxis laufen aber weiter. An diesem Tag haben wir 4.500 Euro Verlust.
Ja, okay. Kann natürlich auch in diese Richtung laufen. Klar ist natürlich, dass wir Sachen auch immer häufig aus einem subjektiven Blick sehen. Also ich fände natürlich diesen Stundenlohn ganz fantastisch. Mhm. Viele von Ihnen da draußen wahrscheinlich auch. Ärzte werden das, vor allem wenn sie große Praxen zu leiten haben, dann natürlich anders sehen.
Ich bin da jetzt auch mit ihm im Gespräch. Ich habe ihm dann ganz herzlich gedankt und habe gesagt, ja, das muss man auf jeden Fall berücksichtigen. Also Mietkosten, Personalkosten, das muss man dann auch dann entsprechend so sehen. Aber auch das muss man unterscheiden. Also ich kenne auch selber jemanden, der Hausarzt ist und der hat 1,5 Beschäftigte, also eine Voll-, eine Teilzeit. Mhm. Und wenn dieser Arzt dann also für einen Tag ins Impfzentrum geht, hat er natürlich nicht 4.500 Euro Kosten. Mhm. Also auf jeden Fall muss man mehr Kosten berücksichtigen. Wir schreiben uns jetzt hin und her. Und habe ihn auch gefragt, ja, Moment mal, also hängen jetzt diese 10 Menschen Personal nur von der einen Frau ab? Mhm. Dachte, ja, das tun sie tatsächlich. Die Verantwortung ist zu groß und groß ist die Haftung. Deswegen kann da niemand weiterarbeiten, wenn sie nicht da ist.
Ah ja.
Und ich fragte ihn dann auch, warum will sie denn jetzt eigentlich Impfärztin werden? Mhm. Das war ja auch eine spannende Frage. Und da war die Antwort, meine Frau ist sehr sozial eingestellt. Wir unterstützen auch soziale Projekte. Sie hätte sich sogar bereit erklärt, kostenlos in einer ansässigen Klinik auszuhelfen. Was fehlt, ist jetzt die Frage, warum sie unbedingt impfen möchte. Ich lese dabei heraus, dass zumindest seine Frau davon überzeugt ist, dass die Impfung richtig und wichtig ist. Und deswegen muss ich sagen, Günther, vielen Dank, dass Sie uns zuschauen. Denn wir sehen das ja in Teilen kritischer und das zeigt uns mal wieder, dass es hier eine bunte Mischung an Zuschauern gibt und das ist super.
Absolut, ja, finde ich
Grüße
auch.
Grüße an Günther.
Gehen raus und ich würde sagen damit, außer du hast noch was?
Ich habe noch was, wir hatten jetzt ja so eine Art von Umfrage gemacht zum Thema Impfen und wir haben tatsächlich eine richtige Umfrage gemacht.
Mhm. Auf unserem Telegram-Kanal gerne abonnieren, das ist nämlich Basta Berlin, so heißt er auf Telegram. Und da hat Benjamin die Option entdeckt, dass man Umfragen reinstellen kann. Das haben wir dann am Mittwoch auch direkt mal getan.
Richtig. Das Lauterbach-Graffiti von Berlin. Der Politiker ist not amused und bittet via Twitter um Zerstörung. Wie sehen Sie es? Und 97% sagen, das ist Kunst und gehört ins Museum of Modern Arts oder sollte als Denkanstoß auf jeden Fall bleiben. 2% sagen, das ist künstlerisch gelungen, aber zu radikal. Und 1% sagt, muss entfernt werden, ist zu gefährlich. Meinst du, du schaffst es, das auch einzublenden?
Absolut, ich blende das jetzt genau ein. Und schauen Sie ansonsten in die Gruppe, da ist das natürlich dann auch nochmal, dass sie sich das schön größer ziehen kann. Ich finde das Graffiti persönlich sehr gelungen. Also künstlerisch ist es definitiv wertvoll. Herr Lauterbach war eben not amused.
Also Telegram-Kanal Basta Berlin und da gab es noch eine Zuschrift, die fragte, wie ist es eigentlich mit Kommentaren auf unserem Telegram-Kanal, warum macht ihr das nicht?
Richtig, der guten Frau habe ich auch zurückgeschrieben. Nun ist es so, klar kann man die Kommentarfunktion auch bei Telegram freischalten, viele machen das ja auch, Kollegen von uns. Nun ist es so, wir sind ein sehr kleines Team, wir beide. Und natürlich haben wir noch unsere Techniker, wir haben gelegentlich Redakteure, die uns auch helfen, aber wir müssten, um sicherzustellen, dass in unserer Telegram-Gruppe nicht irgendein Schwachsinn verbreitet wird oder einfach Sachen, die nicht den Tatsachen entsprechen, weil dafür stehen wir stehen für recherchierte Sachen, müssten wir das jeden Tag eigentlich stündlich durchschauen und dann auch schreiben, das stimmt so nicht, das, ja, das können wir personell einfach nicht leisten. Deswegen erst einmal die Kommentarfunktion noch nicht freigeschaltet. Umfragen machen wir aber gerne häufiger und wenn Sie uns da gerne was drauf schreiben wollen, eben dann gerne per E-Mail. Und die Kommentare unter dem YouTube-Video lesen wir natürlich auch.
Ja, genau so machen wir das erstmal. Und das funktioniert auch. Dann schreiben uns auch Leute auf Telegram-Inhalte. Unter anderem hat mir einer gesagt, Benjamin, dein Video hatte heute schon wieder 130 Megabyte. Überleg mal, wie du das komprimieren kannst. Ja, wir üben noch. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn die Leute sich 130 Megabyte runterladen.
Ja, das stimmt.
Ich habe es noch nicht rausgefunden, wie ich das komprimieren kann. Also entweder muss ich ja schon bei der Videoaufnahme geringere Qualität machen oder es danach irgendwie anders formatieren. Wenn jemand sich richtig gut auskennt, dann bitte Hilfe.
Oder wir fragen einfach mal unsere Techniker. Ja, Ruben nickt. Okay.
Sehr gut. Okay, ausgezeichnet. Das war lange Vorrede, jetzt kommen wir zum Inhaltlichen.
Genau. Wir waren ja gerade bei Folge 69 stehen geblieben, was wir da inhaltlich so hatten. Und unter anderem hatten wir Ihnen dort auch zu bedenken gegeben, passen Sie auf, was im Moment die Parteien und die Politiker alle so reden. Denn es ist nicht nur Wahljahr, es ist ja Superwahljahr. Und das heißt, es gibt in diesem Jahr so viele Wahltermine wie selten in irgendeinem Jahr. Und damit meinen wir eben nicht nur die Bundestagswahl.
Es ist brutal. Also heute, genau in 2 Monaten, Landtag in Baden-Württemberg. Sehr interessant, der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann möchte erneut zum Landesvater gekürt werden. Der hat heute auch nochmal einen Gastauftritt, freuen Sie sich drauf. Mhm. Dann haben wir noch Rheinland-Pfalz, auch dort wird am gleichen Tag gewählt. SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat gute Chancen, da wiedergewählt zu werden.
Dann am 25. April eine vorgezogene Landtagswahl in Thüringen. Das war ja dort vereinbart worden. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow möchte da wieder in den Ring steigen. Mal gucken, ob das diesmal dann ohne irgendwelche komischen Absprachen oder wie auch immer dann vonstatten geht. Am 6. Juni wird außerdem ein neues Landesparlament in Sachsen-Anhalt gewählt. Ministerpräsident Rainer Haselhoff, der will dafür seine CDU wieder stärkste Kraft werden. Und das ist noch längst nicht alles.
Am 26. September ist dann Bundestagswahl. Aber parallel dazu darfst du noch ein paar weitere Kreuzchen machen. Es ist Berliner Abgeordnetenhauswahl. Der Regierende von Berlin, Michael Müller, wird das Rathaus auf jeden Fall verlassen und seine Nachfolgerin ist Schummel-Franzi, Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die ist dort Spitzenkandidatin.
Ja, Michael Müller will ja in den Bundestag wechseln.
Übrigens, Schummel-Franzi, ich weiß, dass du sie toll findest, ich weiß, dass du Sympathien hast. mit der Doktorarbeit ist es ja wohl nicht ganz sauber gelaufen mit der Doktorarbeit.
Ja,
aber dann höre ich sie im Interview und sie wird immer wieder gefragt, was ist denn, führen Sie den Doktortitel, geben Sie das jetzt zu, wie ist es? Und sie antwortet überhaupt nicht auf die Frage. Und ich denke mir so, Schummelfranzi, du bist eine von uns, du bist Neuköllner Bezirksbürgermeisterin gewesen. Neuköllner Bezirksbürgermeister, die sagen, was sie denken. Ja. Ja? Frank Buschkowski zum Beispiel.
Oh ja.
Oder der Neue, dessen Namen vergesse ich immer, Hirte oder so heißt der ist auch gut drauf. Und das erwarte ich auch von Schummelfranzi. Bitte sag's doch einfach. Also sag einfach, du brauchst ja nicht sagen, ich habe die Doktorarbeit abgekupfert. Du brauchst ja nicht sagen, ich habe sie schreiben lassen. Aber sag doch einfach, damals war das so. Ich hatte einen Doktorvater, der meint, so das zu machen ist in Ordnung. Darum habe ich so gemacht. Ist nach den Standards wohl doch nicht in Ordnung. Weg mit dem Titel. So, einfach mal klare Kante. Das erwarten wir von Bezirksbürgermeistern. Und das wünsche ich mir auch von regierenden Bürgermeistern von
Deswegen
Berlin.
Deswegen habe ich mich damals so gefreut, dass sie auch gewählt wurde, dann plötzlich zur Bundesministerin, weil sie war kurz zuvor noch bei uns im Studio, hier im Radiostudio, noch als regierende Bürgermeisterin von Neukölln. Ja. Ich würde mir wünschen, dass sie zu ihren alten Attitüden zurückfindet.
Ja, und solange sie das nicht macht, bleibt sie einfach Schummelfranzi. Wenn sie es gerne möchte, bitte sehr. Kann ich gerne ganz oft sagen. Und gut, aber es gibt ja keine Sippenhaft. Was ihr Mann so alles gemacht hat in den vergangenen Monaten und Jahren, das sollten sie sich mal selber drauf schaffen.
Tja, so ist das. Aber 26. September, also Berlinwahl, Bundestagswahl und am gleichen Tag, da stellt sich auch in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal Manuela Schwesig, SPD-Ministerpräsidentin, zur Wiederwahl. Ja, und viele Wahltermine bedeuten eben auch viel Wahlkampf.
Das bedeutet, dass nicht nur die Bundesparteien im Wahlkampfmodus sind, auch viele Bundesländer, die jeweiligen Ministerpräsidenten, da haben wir CDU, SPD, Grüne und Linke, die wollen sich auch behaupten. Ja, und wie macht man das am besten? Natürlich, wenn man sich ein möglichst brisantes und wichtiges Thema aussucht und dann seinen Senf dazu abgibt.
Ja, und auch gerne dabei natürlich provoziert. Und das große Thema in dieser Woche, das ist ja gewesen die Impfpflicht. Letzte Woche hatten wir die Impflieferung, jetzt ist es die Impfpflicht. Und da hieß es ja, nein, vielleicht, eventuell nur für bestimmte Gruppen wie Pflegepersonal und in Altenheim. Und auf Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, da kann man sich ja verlassen.
Naja.
Also zumindest darauf verlassen, dass er zu jeder Debatte was beizusteuern hat und dass er seinen Kopf auch gerne in jede Kamera hält, die ihn zeigen möchte. Und der CSU-Chef, der hat ja in dieser Woche gefordert, eine Impfpflicht für das Personal in Alten- und Pflegeheim. Die Zeitung Die Welt, die notierte am Montag, Söder bringt Impfpflicht ins Spiel.
Denn, so Söder weiter, es gibt unter Pflegekräften in Alten- und Pflegeheimen eine zu hohe Impfverweigerung. Der Deutsche Ethikrat soll deshalb Vorschläge machen, ob und für welche Gruppen eine Impfpflicht denkbar wäre. Sich impfen zu lassen, solle als Bürgerpflicht angesehen werden. Söder plädierte außerdem für eine staatliche Impfkampagne zur Förderung der Impfbereitschaft, an der sich Prominente aus Kunst, Sport und Politik zu beteiligen hätten.
Ja, ich sehe da jetzt auch schon diverse Nationalspieler natürlich, die sagen werden,
die sich immer die Haare im Moment so schön machen, obwohl es das Friseurverbot gibt. Ne?
Ja, das macht Herr Lauterbach ja.
Der Chef der Friseurinnung hat da gerade gemeckert, dass die Bundesligaspieler so hervorragend frisiert sind.
Sogar ein Friseur, wenn er zu dir nach Hause kommt, selbst wenn es ein Bekannter ist, macht sich eigentlich strafbar, habe ich mir sagen lassen. Ja, das ist ein anderes Thema. Wir sind uns aber sicher, dass diese Kampagne mit den ganzen Promis, ich sehe sie auch schon vor mir, die wird kommen. Ganz sicher sogar. Und zwar, weil Markus Söder das gesagt hat, denn das ist ja Gesetz. Und an dessen Meinung, an Söders Meinung, da lässt sich nichts ändern, außer von ihm selbst natürlich. Denn am 21. Mai 2020, da hieß es ebenfalls in der Zeitung Die Welt, Söder rechnet nicht mit Impfpflicht gegen Corona. Ja, was denn nun?
Ich bin ausgesprochen gespannt. Also wir haben natürlich schon öfter mal Meinungswechsel gehört, aber die haben sich so dermaßen festgelegt auf dieses Thema. Es wird keine Impfpflicht geben. SPD-Justizministerin Lamprecht hat es jetzt nochmal gesagt. Dann haben wir CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn. Der hat eine gesetzliche Impfpflicht gegen Covid-19 bisher abgelehnt. Aber ich kann Sie beruhigen. Herr Söder möchte sich bei dem Thema vielleicht doch nicht festlegen. Mhm. 23. April 2020, da hieß es in der Welt, Söder wäre für Impfpflicht gegen das Virus.
Ja, was denn nun? Also, mal ja, mal nein, mal vielleicht, aber so kenne ich ja meine Politiker. Also, das heißt, am Dienstag, da gab es ja dann endlich mal eine klare Aussage von Herrn Söder. Das haben wir dann bei einer hochoffiziellen Pressekonferenz in der Bayerischen Staatskanzlei gesehen. Hier für Sie einmal eingespielt.
Wir sind ganz klar gegen eine allgemeine Impfpflicht, muss keine Sorge haben. Aber der Deutsche Ethikrat hat ja schon einmal angemerkt, dass es besondere für ganz bestimmte Berufsgruppen, dass es eine vorstellbare Debatte geben kann. Und darum finde ich einfach, sollten wir das diskutieren einmal?
Nein, sollt ihr nicht. Impft doch die, die das wollen, und lasst die anderen erstmal in Frieden. Und übrigens, eins möchte ich dazu noch sagen. Das ist ja eine rein populistische Debatte. Die ganzen Pfleger zu entlassen, die sich nicht impfen lassen wollen. Wo wollen die denn bitte schön die ganzen anderen Pfleger herkriegen, die dann auf der Ersatzbank sitzen würden, um dann einzuspringen? Hey, es ist ein Pflegeplatz frei geworden. Super. Klasse Bezahlung. Das Einzige, was da wirken könnte, ist das, was Jens Spahn ja schon in den letzten Monaten und Jahren gemacht hat, Pflegekräfte aus China anzuwerben. In China finden sogar deutsche Programme statt, wo chinesische Pfleger Deutsch lernen. Und dann haben sie auch ein paar begleitet, habe ein paar Reportagen gesehen, die dann in Deutschland sich zurechtfinden. Das Schwierigste war für die das Essen. Und ansonsten begegnen einem immer mehr in den Pflegestationen chinesisches Personal. Die sind ja dann auch geimpft wahrscheinlich, wohl mit dem chinesischen Impfstoff. Der ist hier nicht zugelassen, aber das Problem wäre ja dann gelöst. Ist doch fadenscheinig, diese Forderung.
Noch etwas, was dagegen spricht, dass eine Impfpflicht kommt, ist die SPD. Denn mit der ist das im Bund derzeit wohl nicht zu machen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich dazu geäußert bei NTV Frühstart.
Ich will vor allen Dingen Impfakzeptanz. Und darum geht es ja jetzt. Im Moment über eine Impfpflicht zu spekulieren, verbietet es sich. Es geht erstmal darum, genug Impfstoff zu haben, ihn zu verimpfen, aber auch dafür zu werben und zu sagen, gerade die, die im Gesundheitsbereich, in der Pflege arbeiten. Und meine Wahrnehmung ist, dass die meisten auch sich impfen lassen wollen, dass es ein paar Unsicherheiten gibt. Jetzt geht es darum, aufzuklären, dass Impfen wichtig ist.
Ja, das mit dem Aufklären ist ja jetzt so eine Sache. Markus Söder, der hat ja Corona in dieser Woche mit den Masern, also die Corona-Impfung mit der Masern-Impfung verglichen, bei denen es ja auch eine Impfpflicht gibt. Den Nobelpreis für Medizin würde ich Ihnen da jetzt mal nicht zusprechen, weil der Vergleich zwischen der Masern-Impfung und der Impfung gegen Covid-19 oder gegen SARS-CoV-2, der hinkt ja gleich an mehreren Stellen.
Da schauen wir mal erstens auf die Ansteckungsrate. Die hast du mir rausgesucht. Also die soll bei SARS-CoV-2 bei etwa 2 liegen. Ein Infizierter, so die WHO, würde also im Schnitt knapp 2 weitere Personen anstecken. Influenza soll sie bei 2,5 liegen. Dann haben wir Pocken bei 6 und bei Masern laut WHO bei 15.
So ist es. Eine Person steckt also dann 15 Leute potenziell an. Der Masernerreger ist übrigens das bekannteste, ansteckendste Virus der Welt. Wusste ich vorher nicht. Herr Söder, also merken Sie sich das schon mal. Zweitens, der Masernimpfstoff, der wurde halt über Jahrzehnte getestet. Also das heißt, es gab Langzeitstudien mittlerweile. Es gibt eigentlich alles, was man dazu studieren kann. Der ist seit den 60er Jahren zugelassen. Bei Corona gilt halt all das nicht.
Und drittens, die Impfung gegen Masern erfolgt als Kombi-Impfung zusammen mit Mumps und Röteln. Ja, das ist auch umstritten und da werden wir im Verlauf dieser Sendung noch einmal ausdrücklich darauf zu sprechen kommen.
Ja.
Aber immerhin muss man diese Impfung dann auch nicht jedes Jahr wiederholen. Und bei der Coronavirus-Impfung, ach, da habe ich schon wieder die neuesten Lauterbach-Tweets gelesen, die besagen, dass durch die neuen Mutationen der Impfschutz herabgesetzt ist. Ach, und in Südafrika heißt es, dass vielleicht sogar die Wahrscheinlichkeit, die neue Mutation zu bekommen nach der ersten Impfung höher ist als ohne die erste Impfung. Es ist ein Trauerspiel.
Wir haben übrigens auch Informationen, die wir allerdings dann auch nochmal nachprüfen müssen, ob das wirklich so ist, von einer Krankenschwester in einem Bundeswehrkrankenhaus, die die zweite Impfung letzte Woche Freitag bekommen hat, sich am Wochenende nicht so wohl fühlte, am Montag getestet wurde und positiv auf Corona getestet wurde. Interessant, dem werden wir nachgehen und wir werden Ihnen auch sagen, ob da was dran war oder auch ob da nichts dran war. Finde ich eine ganz spannende Geschichte.
Und dann haben wir auch den ersten Impftoten. Also wir wissen nicht, ob es der erste ist, aber der erste, der von Karl Lauterbach bestätigt wurde.
Richtig.
Es geht um einen Arzt aus den Vereinigten Staaten, der eine seltene Bluterkrankung bekommen hat nach der Impfung. Und Karl Lauterbach sagte, das könne durchaus jetzt ein Impftoter sein. Verwies allerdings darauf, bei, ich glaube, 9 Millionen Impfungen einen Verstorbenen wäre ja gar kein Problem. So in der Art.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Vergleich Masern und Corona von Herrn Söder. Also jeder Mediziner, eigentlich jeder Schüler im Bio-Unterricht kann widerlegen, was Herr Söder da versucht an Vergleichen heranzuziehen. Aber um Fakten dreht sich diese Debatte ja eigentlich schon lange nicht mehr. Weil schließlich wurde die Masernpflicht für Kleinkinder, auch für Erzieher, für Pflegepersonal in diesem Jahr auch beschlossen.
Also mal zum Vergleich. Zwischen 2007 und 2015 sind hierzulande im Schnitt zwischen 3 und 7 Menschen an Masern verstorben. Und das ohne eine Impfpflicht. In den vergangenen 3 Jahren gab es in Deutschland nur einen Todesfall an einer Masernerkrankung, auch ohne Impfpflicht. Es wäre also wahrscheinlich naiv zu glauben, dass es keine Impfpflicht bei SARS-CoV-2 gibt.
Naja, und Anfang 2020, da hieß es auch, es soll ja keine Maskenpflicht geben. Klar, waren ja auch nicht genug Masken da. Jetzt sind genug Masken da, jetzt haben wir die Maskenpflicht und in Bayern neuerdings sogar FFP2 in öffentlichen Verkehrsmitteln und im Supermarkt. Nur ist nicht genug Corona-Impfstoff da, natürlich soll es keine Impfpflicht geben. Was aber, wenn dann genug Impfstoff da ist? Erinnern Sie sich bitte dann später an die Worte der Politiker heute, die Ihnen gesagt haben, es wird keine Impfpflicht geben.
Das finde ich einen sehr guten Gedanken. Der Vergleich mit der Maskenpflicht, der war mir noch gar nicht so bewusst. Aber ja, das passt zur Situation aktuell.
Ja.
Ich sag mal, noch mal ein Wort zum Thema Masern. Also wir haben da sehr, sehr wenig Verstorbene. Mhm. Aber wir haben ja auch eine über 90-prozentige Durchimpfung. Das würde also für eine Coronavirus-Impfung sprechen.
Ja, wobei die WHO sagt, 80 bis 90%, das reicht bei Masern nicht. Da im Vergleich zu SARS-CoV-2, wo man ja sagt, 60 bis 70% Durchseuchung, müsse noch höher als 90% sein, nämlich, das weiß ich jetzt nicht genau, aber 95, 96, 97 bei Masern, weil die eben so ansteckend sind, weil die eben diese 15 haben.
Gut, so dann wollen wir jetzt mal schauen auf eine Partei, mit der wir uns heute etwas im Besonderen beschäftigen möchten. Es ist die Globuli-Partei Deutschland, Bündnis 90 Die Grünen. Das sind diese Freunde hier.
Auch wenn Arbeiten bei den Grünen manchmal ein bisschen anders aussah. 1980 gegründet, marschierten sie schon zwei Jahre später durch die Bonner Innenstadt und geradewegs in den Bundestag. Die anderen Fraktionen waren nicht erfreut.
Anthroposophen, Waldorfschüler, Radfahrer, Homöopathen, also Klischees über die Grünen gab es wirklich viele. Die Frage lautet, wie halten es die vermeintlichen Ökos eigentlich mit der Impfung? Was ist denn noch übrig von dem Sonnenblumencharme der 80er, 90er Jahre?
Und genau dieser Frage bist du ja in den letzten Tagen dann nochmal genauer auf den Grund gegangen. Fand ich spannend.
Richtig. Ich konnte mich erinnern, dass ich am 3. Oktober, im Tag der Deutschen Einheit 2020, ein Interview geführt habe mit David Claudio Sieber. Dürfte Ihnen möglicherweise ein Begriff sein. Sieber ist heute bundespolitischer Koordinator der Partei Die Basis und er ist selber ehemaliges Grünen-Mitglied. Und er sagte mir im Interview das hier.
Was die Impfpflicht grundsätzlich angeht, bin ich schwer schockiert, weil 2012 haben die Grünen noch im Bundestag und auch auf Anfrage, die Anfragen liegen mir auch vor, geantwortet, unter Bündnis 90 Die Grünen wird es niemals nie eine Impfpflicht geben. Beistrich, nicht einmal dann, wenn sie sich nur auf bestimmte Bevölkerungsgruppen bezieht.
Ja, und Herrn Sieber, den haben wir dann auf den kurzen Dienstweg dann nochmal herangezogen und kontaktiert und der hat uns ein wirklich spannendes Dokument da gegeben. Ich habe das hier auch nochmal ausgedruckt. Und da geht es tatsächlich um die Meinung, Impfpflicht ja oder nein, der Grünen in der Vergangenheit. Das ist allerdings jetzt hier eine Anfrage zur Schweinegrippe am 11.09.2009 gewesen. Und da heißt es, eine Impfpflicht, nicht nur für die Schweinegrippe, sondern für jede Impfung, lehnen wir Bündnisgrünen strikt ab. Dies gilt auch für Vorschläge, die eine solche Pflicht für bestimmte Personengruppen, wie zum Beispiel Gesundheitsberufe, fordern. Aha!
Das waren also die Grünen im Jahre 2009. Eine Impfpflicht, niemals, nicht mit uns, werden wir niemals zustimmen. Seitdem ist natürlich einiges passiert. Mhm. Aus der Opposition ging es dann in das Regierungslager und ich habe mal rausgesucht, wo die eigentlich überall in der Regierung sitzen. Wir gehen jetzt mal nach Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Also in 10 von 16 Landesparlamenten, da sitzen die Grünen auf der Regierungsbank.
Na, in NRW haben sie übrigens auch lange mitregiert. Ja, und mit der Macht, da kamen natürlich auch die Ansprüche, die man dann als Partei hat. Und man sah sich ja auf dem Weg zur neuen Volkspartei. Die alte Dame, die SPD, die rauschte ja sowieso in den Umfragen und auch bei den Wahlen immer weiter nach unten. Ja, und die Grünen, die berauschten sich währenddessen an ihrem Erfolg. Robert Habeck, der fordert ja schon seit längerem eine Kanzlerkandidatur für seine Partei. Möglicherweise auch für sich selbst, aber dazu kommen wir noch. Und auch seine Co-Vorsitzende Annalena Baerbock, die hat den Anspruch der Grünen am Montag noch einmal klargemacht.
Und ja, es wird richtig anders werden in diesem Bundestagswahlkampfsjahr, weil erstmalig eine dritte Kraft, eine dritte Partei um die Führung dieses Landes kämpft. Das wird sicherlich auch für einige Fernsehredaktionen es etwas anders machen.
Annalena und Robert sehen sich quasi als dritten Weg in der Bundesrepublik Deutschland. Die neue Volkspartei stellt einen Kandidatin zur Bundeskanzlerin auf und hofft dabei sogar CDU, CSU abzuhängen. Habe ich nochmal geschaut. Also dazu müsste die Partei ihr eigenes Ergebnis vervierfachen und die Union müsste verlieren. Also das nennt man ambitioniert.
Ja, gut. Die Grünen, die haben ja aber auch insgesamt einen langen Weg schon hinter sich. Wir wollen das heute mal ganz konkret am Thema Impfen verdeutlichen. Sie haben ja David Claudio Sieberts Dokument da sicherlich noch im Ohr, was wir gerade präsentiert haben. Das alles hat aber 2019, also 10 Jahre nachdem dieses Dokument entstanden ist, nicht mehr gegolten.
Es war dann noch ausgerechnet die grüne Jugend. Meine grüne Jugend. In der bin ich groß geworden. Da habe ich meine erste große Liebe gefunden.
Ah.
Mit denen bin ich durch Deutschland gereist, habe ein bisschen Politik gespielt. Ja, das war eine schöne Zeit. Dieser ansonsten so aufmüpfige und ja auch sehr antifaschistische und sehr antikapitalistische grüne Jugend entschied im April 2019 dann, Impfungen für alle und zwar kostenlos.
Yay, also antikapitalistisch sind sie ja dann immer noch. Kostenlose Impfung, klasse. Aber nicht nur die grüne Jugend metamorphosierte. Ich wusste, dass ich...
Habe ich dir extra reingeschrieben, damit du versprichst. Ich
weiß. Mag mich nicht. Also die grüne Jugend, die metamorphosierte zu Impffreunden. So, da haben wir es. Ja, denn auch die sogenannte Altpartei, die wusste im Jahr 2019 ganz klar, Impfen, das ist ein Gebot der Solidarität. Ja, ja, klingt ein bisschen nach Impfen ist Liebe.
2019 ging es dann allerdings noch nicht um das Coronavirus. Es ging, wie gesagt, um die Masern. Noch ein Blick auf die Statistik. Also in Deutschland gab es 2018 laut Robert-Koch-Institut 540 Masernfälle. Im Vorjahr waren es 929 und ein Todesfall. Mhm. Dennoch wurden Rufe nach einer Impfpflicht laut. Ja. Also dieses oberste Gebot der Gesundheit scheint es schon damals gegeben zu haben. Und die Grünen handelten auch hier nach dem Motto, Impfen ist ein Akt der Solidarität.
Oder eben Liebe. Ja, die Masernimpfpflicht, die kam am 14. November 2019 in den Deutschen Bundestag. Und entgegen ihrer Aussage, es werde mit den Grünen nie eine Impfpflicht geben, hat die Partei im Bundestag nicht dagegen gestimmt. Als Oppositionspartei hätte sie das ja ohne weiteres machen können, wie zum Beispiel die AfD das getan hat bei dieser Abstimmung. Die Grünen haben sich aber nahezu komplett enthalten.
Und der Grund scheint gewesen zu sein, dass diese Impfung gegen Masern nicht weit genug ging.
Ach.
Gesundheitspolitikerin Cordula Schulz-Asche forderte eine umfassende Impfstrategie. Das Gesetz beinhalte zwar sinnvolle Regelungen, das Kernproblem werde aber nicht aufgegriffen. Das Kernproblem seien nämlich die Erwachsenen, die nicht geimpft seien.
Ach so. Ja, von einer impfkritischen Partei sind die Grünen also bei der Masernimpfung zu einer Partei geworden, die unbedingt jeden impfen möchte und auch die Impfpflicht eben befürwortet. So wurde dann eben auch das Gesetz beschlossen mit den Stimmen von CDU, CSU, SPD, FDP und einigen Linken. Da kam dann die Masernimpfpflicht. Die gilt seit dem 1. März 2020.
Das bedeutet, ihre Kinder müssen sie gegen Masern impfen lassen. Aber Moment, das geht ja gar nicht. Glauben Sie nicht? Halten Sie sich mal fest. Also, Sie können Ihre Kinder nicht ausschließlich gegen Masern impfen lassen. Es gibt nämlich keinen Mono-Impfstoff in Deutschland. Das bedeutet, wenn Sie Ihre Kinder impfen lassen, dann müssen Sie das mit einem Drei- oder Vierfach-Impfstoff machen. Also nur Masern gibt's nicht. Stattdessen müssen Sie Mumps und Röteln mitnehmen und gleich vielleicht auch die Vierfachimpfung. Da wären dann noch die Windpocken da drin.
Ja, richtig. Tatsächlich hat die Bundesregierung also de facto eine Impfpflicht gegen Masern, Röteln und Mumps quasi mitbeschlossen. Und das auch gegen die Empfehlung des Deutschen Ethikrats. Denn der hatte angemahnt, dass rechtzeitig ein Mono-Impfstoff eigentlich zur Verfügung stehen müsse gegen eben die Masern. Der müsse zur Verfügung gestellt werden. Nichts ist passiert. Im Infektionsschutzgesetz ist das auch ausdrücklich geregelt. Paragraph 20 Absatz 8 besagt, gilt auch, wenn zur Erlangung von Impfschutz gegen Masern ausschließlich Kombinationsimpfstoffe zur Verfügung stehen, die auch Impfstoffkomponenten gegen andere Krankheiten enthalten.
Und es ist jetzt nicht so, dass ein Mono-Impfstoff eine neue Erfindung gewesen wäre. Also den konnte man auch mal importieren nach Deutschland aus der Schweiz, aber das ist jetzt wohl auch nicht mehr möglich. Also es wäre jetzt nichts Besonderes gewesen. Er wird halt einfach nicht angeboten. Punkt um, so ist das. Das heißt, es ist nicht möglich, sich nur gegen Masern impfen zu lassen. Mhm. Also ich muss sagen, mal Grüße an alle, die voll im System mitschwimmen. Vielleicht schaut ja doch mal einer unsere Sendung. Kann ja passieren. Versetzt euch doch einfach mal in die Situation von Menschen, die keine impfbegeisterten Menschen sind. Und da hört ihr jetzt also solche Geschichten. Und wenn du dann wirklich im Kopf sehr unsicher bist, dann ziehst du eins und eins zusammen. Dann sagst du, okay, wann wurde das beschlossen? Im November 2019, die Masernimpfpflicht, also zwischen Event 201 und zwischen dem Auftreten vom SARS-CoV-2-Virus. Dann galt die Impfpflicht, die erste Impfpflicht in Deutschland, die wir jetzt haben, ab dem 1. März, also zu Beginn der ersten Welle. Und jetzt haben wir also die Masernimpfung als Präzedenzfall, auf den sich berufen wird, um eine Covid-Impfung durchzusetzen. Also nur mal so als Idee, man kann schon verstehen, wo Angst herkommt und wo Gedanken herkommen. Und ich finde, das darf man nicht aus den Augen verlieren, dass es eben auch bei den Menschen, die Angst haben, Argumente gibt. Und die ziehen dann eben Dinge zusammen, auch wenn sie hoffentlich nicht zusammengehören.
Und dann haben wir eben auch von den Politikern das altbewährte mal so, mal so. Wenn es auf die Bundestagswahl zugeht, dann will man sich vielleicht noch eher so positionieren. Aber bei den Grünen, da haben wir es ja gerade gesehen.
Da sind wir wieder bei den Grünen. Ach, vielleicht noch mal eins.
Ja.
Da heißt es doch bei den Impfbegeisterten die ganze Zeit, was sollen denn diese Behauptungen, dass der Impfstoff hier durchgepeitscht wird durch irgendwelche Prüfungen? Nein, man macht einfach unterschiedliche Prüfungen parallel. Der Covid-19-Impfstoff, der ist aber genauso geprüft, als wenn er jetzt 7 Jahre geprüft wurde. Und zwar innerhalb von 6 Monaten. Dann höre ich aber auf dem Weg zur Arbeit im Inforadio, der AstraZeneca-Impfstoff hat jetzt eine bedingte Zulassung beantragt. Ach, Moment mal. Da heißt es also, in Europa gibt es ja keine Notfallzulassung. Da gibt es nur eine Zulassung oder eine Zulassung. Das ist eine Zulassung, das ist genauso gut wie die anderen. Aber wieso was ist denn dann die bedingte Zulassung? Also gibt es doch mindestens 3 Zulassungen. Es gibt die Notfallzulassung, die auch Jens Spahn selber hätte erteilen können. Dann gibt es die bedingte Zulassung, dann gibt es die Zulassung. Nein, es ist nicht alles das Gleiche. Eine bedingte Zulassung ist etwas anderes als eine Zulassung. Und das passt mir nicht, weißt du? Wir haben uns auch geirrt. Und ich meine damit nicht, dass wir uns nur geirrt haben, wenn wir sagen, die Ärzte verdienen sich eine goldene Nase, wenn sie mal impfen gehen. Wir haben uns auch in anderen Punkten, bin ich nicht ganz begeistert mit dem, was wir gemacht haben. Wir versuchen immer das darzustellen, das wir hören. Aber wir lehnen es ab, immer nur in eine Richtung zu denken und immer nur in eine Richtung zu reden. Darum können wir unsere Meinung eben auch mal ändern.
Klar.
Und das erwarte ich auch von jedem anderen, dass er auch mal wahrnimmt, warum die Leute eigentlich keine Lust haben auf diese Impfung. Und da bin ich beim letzten Mal schon sauer geworden. Und eins kann ich euch sagen, es liegt nicht nur daran, dass wir hier sitzen oder dass da draußen noch mehrere andere Leute sitzen, die sich fragen, ob das alles so sauber ist.
Und ich glaube, deswegen gucken auch viele Leute diese Sendung, die uns zumindest dann schreiben, dass es toll ist, dass sie etwas gefunden haben, was sie auch mal anderen zeigen können, die begeisterte zum Beispiel Impflinge sind oder begeisterte Maskenträger und alles andere direkt als Querdenken abstempeln, weil das sind wir nicht. Wir ziehen ja auch durchaus seriöse Quellen dann hinzu oder zitieren auch gerne mal eine Zeitung oder einen Politiker. Noch lieber machen wir das natürlich, wenn wir die Aussagen dann widerlegen können.
Ja, was ich gut fand, war ein Interview mit einem Intensivmediziner aus Berlin. Der wurde auch gefragt, warum ist denn die Impfbereitschaft bei medizinischem Personal so niedrig? Warum nur bei 50%? Und er sagte, 50%, das ist doch erstmal ganz gut. Lasst uns doch mal anfangen, diese 50% zu impfen. Da sind wir erstmal eine Weile beschäftigt. Und wenn dann die anderen merken, ihre Kollegen sind geimpft, die fühlen sich gut damit, die haben keine Nebenwirkungen, die haben keine drittes Bein bekommen, dann lassen sie sich vielleicht auch impfen. Also lassen uns doch erstmal damit anfangen und gucken, wie weit wir kommen. Und das ist doch bei vielen Deutschen so. Viele sagen doch, die Impfung nehme ich auf keinen Fall. Andere sagen, die Impfung nehme ich vielleicht. Ich gucke mir das mal an. Ja, dann lasst uns doch bitte aufhören, über Impfpflichten zu diskutieren. Ja. Lasst uns einfach sagen, wer möchte, der wird geimpft und der kann schnell geimpft werden. Und ich lese so viele Tweets von Leuten, die geimpft sind, weil sie Ärzte sind und die sagen, ich habe es geschafft, ich habe diesen Impfstoff endlich bekommen. Dann lasst die das doch machen und dann gucken wir weiter, wie es mit den anderen laufen wird. Und wir wissen ja, wenn doch diese Impfung zu so einem unglaublichen Wirkungsgrad führt, dann sind ja die geimpften Menschen so gut wie komplett geschützt. Dann kann ich ja machen, was ich möchte.
Ja, so, genau. Jeder ist seines Glückes Schmied und wenn das Glück für Sie die Impfung bedeutet, dann fühlen Sie sich völlig frei. Wenn es das für Sie aber nicht bedeutet, dann fühlen Sie sich bitte nicht eingeschränkt, im Zweifelsfall durch Maßnahmen der Regierung.
Ja, und es ist ja nicht klar, ob jemand, der geimpft ist, andere nicht mehr anstecken kann. Das ist bislang noch nicht klar.
Also ist nicht, nee, du hast völlig
wissen
recht.
Wissen wir nicht.
Nee, wissen gar nichts.
Nö.
Wir wissen nicht, wie häufig wir impfen müssen. Wir wissen nicht, ob gegen welche Mutation das vielleicht dann nicht mehr hilft. Wir wissen nicht, ob eine zweite Impfung wirksam ist, ob es eine dritte geben muss, ob nächstes Jahr dann nochmal das Ganze von vorne anfängt. Wir wissen nicht, wie viel Impfstoff zugelassen wird. Darf man den mischen, darf man den nicht mischen? Wie weit ist der Abstand? Also man weiß gar nichts. So. Und da soll Vertrauen entstehen?
Wir waren also gerade bei der Impfhistorie von Bündnis 90 Die Grünen. Von Heilpraktikern und alternativer Medizin setzt man sich ja seit Jahren Stück für Stück ab. Antikriegspartei ist man ja seit Jugoslawien ohnehin nicht mehr. Nee. Und auch die Sicherheit Deutschlands wurde am Hindukusch verteidigt. Und zwar Gewehr bei Fuß, die Grünen. Bei der Masernimpfung forderte man also sogar noch Verschärfungen. Wie steht die Partei eigentlich zur Corona-Impfung? Und was würde wohl in Deutschland passieren, wenn wir eine Art schwarz-grüne Koalition hätten? Vielleicht ja sogar unter Kanzler Söder. Wie freiwillig wäre eine Impfung dann wohl noch?
Da würde ich ganz gerne nochmal unseren einzigen grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, zu Wort kommen lassen. Der will ja am 14. März wiedergewählt werden und er ist überzeugter Impffan. Impffan. Und das hat er dazu gesagt.
Frau Abgeordnete, es gibt eine klare Perspektive und das heißt, die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum mit dieser Pandemie.
Das sagt also der einzige grüne Regierungschef auf Länderebene in Baden-Württemberg zum Thema Impfung. Klang das jetzt in Ihren Ohren nach Freiwilligkeit? Also Deutschland wird durchgeimpft? Und wenn das jetzt nach Freiwilligkeit klang für Sie, dann hören wir doch mal, was der grüne Parteivorsitzende Robert Habeck bereits am 22. April 2020 beim Spiegel gesagt hat.
Der Sinn von Impfung ist nicht nur, sich selbst zu schützen, sondern eine Immunität in der Bevölkerung zu erreichen. Das ist auch der Sinn der Masernimpfungen gewesen, sodass man tatsächlich im Grunde sagen kann, das Virus ist ausgerottet. Und ich würde in dem Fall ebenfalls dazu tendieren, also wenn alle Menschen sich freiwillig impfen lassen, wäre es natürlich immer besser. Sollte das unter den Erwartungen bleiben, dann müsste man eine Impfpflicht dann auch durchsetzen an dieser Stelle. Ja.
Also fassen wir doch jetzt mal zusammen. Die Impfstoffe sind gerade angekommen, getestet und für sicher befunden innerhalb weniger Monate. Und es hagelt derzeit Zulassung, Zulassung, Zulassung.
Erst BioNTech, dann Moderna, Ende des Monats AstraZeneca. Das Paul-Ehrlich-Institut rechnet mit einem halben Dutzend weiterer Impfstoffzulassungen in diesem Jahr.
Ja, Sachsen-Anhalt hebt die Quarantänepflicht für Geimpfte auf und schafft damit ja quasi den Einstieg zur Impfpflicht durch die Hintertür.
Thürings Ministerpräsident Ramelow beklagt, dass sich Krankenhausmitarbeiter nicht impfen lassen wollen.
Markus Söder kommt mit dem Vorschlag einer Impfpflicht für medizinisches Personal um die Ecke.
Winfried Kretschmann will Deutschland durchimpfen.
Ja, und Robert Habeck forderte schon vor 9 Monaten eine Impfpflicht. Alles ist quasi angerichtet für eine Hochzeit im Corona-Himmel.
Und ich muss sagen, ich sehe es bereits vor mir. Markus Söder tanzt mit Annalena Baerbock Arm in Arm ins Kanzleramt. Eine deutsche Doppelspitze ist beschlossen. Es ist kein Sie, es ist kein Er, es ist ein Es. Das Kanzler in Södock.
Ja, sehr schön.
Das wäre was, oder? Na, ich halte das für möglich.
Also du bist ja überzeugt davon, dass Frau Baerbock die Kanzlerkandidatin wird. Und du glaubst auch, dass Markus Söder der Kanzlerkandidat der Union ist,
richtig? Also heute am 14. Januar 2021 lege ich mich fest. Also ich sage Ihnen, Annalena Baerbock wird die Spitzenkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen. Zum einen, weil sie in der Partei nicht so umstritten ist wie bei uns, die wir mal in der Partei gewesen sind.
Ja, und Partizipation, Frauen natürlich, nach vorne.
Also schauen Sie sich doch einfach mal die finnische Matriarchat-Regentschaft an, die sie da haben, oder Lucinda Ardern in Neuseeland. Und die werden von deutschen Linken dermaßen bewundert angeschaut. Hm. Und es ist doch undenkbar, dass wir jetzt gerade, wo dieser ganze Feminismus einen ganz neuen Auftrieb hat und Diversität und alles, was mit diesen Themen zusammenhängt und Gendern so wichtig geworden ist, dass wir jetzt Robert Habeck an die Spitze stellen, wird nicht passieren. Hm. Ich sage es Ihnen, Annalena Baerbock, die macht's. Ach übrigens, bester Versprecher, weiß gar nicht, den haben wir in der Mittagssendung gespielt. Da hat sie doch tatsächlich gesagt, man müsse aufhören, dass die Leute beim Gesundheitsamt für den Impftermin anrufen. Man muss das umdrehen. Also sie sagte, wir müssen das umbringen. Wen will sie denn jetzt wieder umbringen?
Ja, für Versprecher Wahnsinn. Ist sie gut, aber gut, da steht Robert Habeck eher in nichts nach. Außer, was dass Robert Habeck häufiger noch weniger Wissen dahinter hat, hinter seiner Artikulation.
Meinst du?
Zumindest habe ich das Gefühl. Das
klingt aber immer so unglaublich klug, was er da sagt.
Ja, 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 ja. Unser Posterboy aus Schleswig-Holstein. Ich bin mir da nicht sicher, aber noch weniger sicher bin ich mir bei dem Herrn Söder, ob er der Kanzlerkandidat wird. Er will ja in Bayern bleiben. Was von dem Wort zu halten ist, das wird man dann später zu bewerten haben. Ich persönlich, jetzt am Wochenende findet ja erst einmal die Wahl beim digitalen CDU-Parteitag statt. Ich weiß nicht, also im Moment in Umfragen außerhalb der CDU, also deutschlandweiten Umfragen, da liegen die 3 Kandidaten dicht auf. Absichtlich wurde übrigens darauf verzichtet, innerhalb der CDU vorher Umfragen zu machen und auch in den Landesverbänden nicht nachzufragen. Man wollte kein Stimmungsbild produzieren. Ich tippe auf Laschet. Aber vielleicht liege ich auch ganz daneben. Also gut, CDU-Vorsitzender kann er ja werden. Dann wird erstmal die Frage der Kanzlerkandidat.
Norbert Röttgen ist doch so etwas wie der Joe Biden der CDU.
Er ist vor allem so etwas wie der Joker für Russland, wenn man den Bösewicht ins Spiel bringen möchte. Aber ja, eigentlich ist er der Joe Biden Deutschlands. Also zumindest ist er der, der eigentlich 1:1 die US-Politik mitträgt.
Er ist deswegen der Joe Biden. Er ist noch der jüngste von diesen Kandidaten. Aber er ist der Joe Biden, weil auch Joe Biden keiner wollte. Keiner bei den Demokraten wollte ernsthaft Joe Biden, der war halt da und es ist halt ein Konsenskandidat und darum hat Bernie Sanders zurückgezogen und man hat Joe Biden vorgeschickt und so wäre Norbert Röttgen ebenfalls. Also mit Laschet können viele nichts anfangen, weil sie von seinem Auftreten, von seinem Jovialen und von seiner Corona-Politik nicht überzeugt sind. Mit Friedrich Merz können viele nichts anfangen, weil er ihnen zu neoliberal ist und zu konservativ. Dementsprechend wäre Röttgen für mich dann halt ein Konsenskandidat. Ich glaube nicht, dass er gewählt werden wird. CDU-Vorsitzender wird Laschet Merz, einer von beiden. Aber dann halte ich es durchaus für möglich, dass man zurücktritt und sagt, Markus, mach du es, weil Markus einfach den Eindruck erweckt, als er es unbedingt will. Und dass er in Deutschland ja durch seine Corona-Politik viele Pluspunkte gesammelt hat, halte ich es deswegen für wahrscheinlich, dass Markus Söder Kanzlerkandidat wird und dann unser erster CSU-Kanzler und dann mit den Grünen zusammengeht und ins Kanzleramt.
Wir dürfen übrigens nicht vergessen, dass die drei Kandidaten auf die CDU-Spitze alles drei Leute sind, die an einer Stelle mal keiner wollte. Also Herrn Röttgen, den wollte Mutti dann irgendwann nicht mehr als Umweltminister. Dann hat er diese fiese Brille gekriegt und musste in den Ausschuss und war dann nicht mehr gesehen. Friedrich Merz wollte man irgendwann nicht mehr an der Fraktionsspitze haben. Daraufhin ist er in die Wirtschaft und zu BlackRock gewechselt. Und Armin Laschet, den wollte eigentlich auch keiner so richtig als Ministerpräsident. Der hat in NRW davon profitiert, dass Hannelore Kraft als NRW-Ministerpräsidentin so extrem an Rückhalt verloren hat, dass plötzlich... So schnell konnte die CDU gar nicht gucken, die vor der SPD gelegen hat. Und da war halt gerade Armin Laschet da, der Chef. Und dann, ja klar, macht er.
Mir egal, was du hier sagen möchtest. Ich wähle Schwarz-Grün.
Versprochen. Ja, ganz sicher. Kommen wir zum Webtipp. Und der hat tatsächlich im weitesten Sinne auch was mit Annalena Baerbock zu tun. Sie ist nämlich nicht nur Parteichefin der Grünen. Sie ist auch nicht nur Umweltanwältin. Sie findet sich auch als Absolventin der sogenannten Masterclass der Young Global Leaders wieder, zu Deutsch der jungen globalen Führer. Ja, ja.
Kennen Sie nicht Young Global Leaders? Das ist eine Organisation, die 2004 vom Weltwirtschaftsforum und dessen Gründer Klaus Schwab ins Leben gerufen wurde. Das steht für Qualität. Die Business Week beschreibt die Young Global Leaders als das exklusivste soziale Netzwerk der Welt. Mitglied sind eine ganze Menge prominenter Namen.
Ja, jetzt halten Sie sich mal fest. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern, Facebook-Chef Mark Zuckerberg, die Mitbegründer von Google, Wikipedia, Yahoo, aber übrigens dann eben auch Frau Baerbock. Und wer hätte das gedacht, ebenfalls Mitglied bei den Young Global Leaders und bestens vernetzt ist unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Alle eng vernetzt miteinander, man kennt sich und man schätzt sich. Daher nochmal die Hinweise auf das, was wir dazu bislang gemacht haben. Basta Berlin, Folge 66, da ging es um das Weltwirtschaftsforum Great Reset und unser Webtipp ist eine Dokumentation aus dem Hause des Westdeutschen Rundfunks.
Ja, der Westdeutsche Rundfunk, der hat nämlich eine Reportage über das Weltwirtschaftsforum gemacht, knapp 90 Minuten und da können Sie mal sehen, ja, welch eigentlich positiv überzogenen Blick hier die Öffentlich-Rechtlichen auf das WEF haben. Die haben das so ein bisschen als ja, Versöhnungstreffen und alle reden miteinander, vor allem die Umweltverbände mit der Politik. Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Trailer.
Klaus.
Good to see you again.
Hello everybody. Hi everybody.
Wenn wir nicht das Bedürfnis zum Reden hätten, zum Dialog, dann würden wir in einer globalen Diktatur leben, wo jeder mal die gleiche Meinung hätte.
Very cordial welcome to the World Economic Forum.
Das heißt, reden und vor allem, dass man auch reden lässt, ist absolut notwendig für das Zusammenleben und den Zusammenhalt in unserer Welt. Wenn Sie jetzt der Pfarrer einer Kirche wären, dann möchten sie, dass die Sünder am Sonntag in ihre Kirche kommen.
WDR-Reportage Das Forum rettet Davos die Welt ist jetzt noch in der WDR-Mediathek zu sehen. Also schauen Sie sich das ruhig mal an und werden Sie hoffentlich schlauer. Kritisch betrachten, wie alles, was Sie auch sonst kritisch betrachten sollten. Ich habe noch was zum WDR, ist mir gerade eingefallen. Aha. Also ich habe es ja gesagt, also nicht alles, was wir machen, ist richtig und wir ändern unsere Meinung auch mal. Das gestehen wir auch anderen zu. Aber was der WDR gemacht hat, das ist eigentlich so ein bisschen eine andere Schublade. Also es geht um einen Tweet.
Aha.
Da schreibt er also, in England und Wales sind 2020 so viele Menschen gestorben wie zuletzt im Jahr 1918, im Jahr der spanischen Grippe. Vorläufige Zahlen zufolge gab es 608.000 Todesfälle. Das sind mehr als in jedem Kalenderjahr seit 1918. Damals wurden 611.000 gezählt.
Mhm.
Was denen aber nicht aufgefallen ist, dass die Bevölkerung in Großbritannien, England, Wales seitdem von 35 Millionen auf 60 Millionen gestiegen ist.
Oh Gott.
Also das kannst du gar nicht miteinander vergleichen.
Nein.
Aber null.
Welchen Praktikanten haben sie denn da dran gesetzt?
Ja, im besten Fall war es Dummheit, im schlechtesten Fall war es Manipulation. Aber sie haben sich danach übrigens entschuldigt. Entweder ist es ihnen selber aufgefallen oder sie wurden darauf hingewiesen. Also entschuldigt, naja, man muss einschränken, schreiben sie, die Bevölkerung ist von 34 Millionen auf 60 Millionen gewachsen. Im Verhältnis starben 1918 mehr Menschen. Wobei dann auch bei Twitter stand, das stimmt wahrscheinlich.
Nun gut. Ja, leider können wir dein Handy nicht schreddern. Wollen wir auch nicht. Wir haben aber was anderes zum Schreddern. Nicht vom WDR, aber vom BR. Und da können wir den Bogen wieder zu Markus Söder und seiner FFP2-Maskenpflicht ziehen. Die gilt ja dann jetzt ab dem kommenden Montag. Und der BR hat jetzt so ein paar praktische Tipps gehabt, wie man denn die Einmalmaske mehr als einmal, nämlich bis zu fünfmal verwenden kann. Das ist tatsächlich ein sehr langer Artikel. Ich will nur auszugsweise sagen, dass das dann doch gar nicht so unkompliziert ist. Also Sie können die FFP2-Maske dann, nachdem sie allerdings einen Tag mindestens getrocknet hat und nicht getragen wurde, in den Backofen machen, bei 80 Grad, nicht weniger, sonst wird das Virus nicht abgetötet, nicht mehr, sonst schmilzt sie, nicht Umluft, sonst werden die Viren verteilt, also Ober- und Unterhitze, danach aber bitte mindestens noch einige Tage liegen lassen, generell immer einzeln aufhängen, bitte nicht den Kindern mitgeben und, so sieht der Artikel aus und den schreddern wir, das ist mir schon zu kompliziert, nach dem zweiten Absatz gewesen.
Ich habe schon lange abgeschaltet,
ja.
Dachte mir bloß so, kann ich sie auch einfach so 30 Mal verwenden?
Oui. Sehr, sehr gerne.
Genauso mache ich das ja auch schon.
Dann haben wir noch einige.
Ich muss sagen, ich bin bislang mit zwei FFP2-Masken durch zwei Wellen gekommen. Ey. Vorbildlich, so haben sich das, glaube ich, vorgestellt. Ach komm, ja, hört doch
die
auf.
Die wirken dann ganz fantastisch. Wir haben noch einige Ankündigungen für Sie zu machen. Am Sonntag finden Sie hier auf dem YouTube-Kanal ein Interview, was ich gestern aufgenommen habe mit Dieter Dehm. Der ist mittelstandspolitischer Sprecher bei der Fraktion der Linken im Bundestag. Der ist aber selbst auch Unternehmer, der ist Künstler und übrigens auch hat er eine Heilpraktiker-Vergangenheit. Das wusste ich vorher noch nicht. Ich bin der Erste gewesen, der auf die Idee kam, ihn mit diesen verschiedenen Branchen mal zu interviewen zum Thema Corona. Kleiner Spoiler, er sagt, das, was die Regierung da in Sachen Lockdown macht, geht gar nicht. Am Sonntag.
Das von einem Oppositionspolitiker, ich bin schockiert.
Ja, aber auch Sinne, mit ein paar Vorschlägen. So.
Und an Sie jetzt die Aufgabe zu entschlüsseln, was ich gerade mit den Fingern gemacht habe. Ich habe irgendwelche Zahlen kurz rübergebracht. Also der Verschwörung sind viele. Ich wollte noch mal was sagen. Ich habe ein Donald Trump-Video rausgebracht. Vor einer Woche in etwa. Die Reaktionen waren verheerend.
Ach, dein Interview mit Herrn Thunert.
Richtig, mit Dr. Martin Thunert. Schauen Sie sich das ruhig mal an. Der Titel lautet in etwa Donald Trump, Ende mit Schrecken. Gucken Sie sich das mal an. Und jetzt mal eine klare Ansage an alle Hater da draußen. Ey, Mann, glaubt ihr wirklich, ihr seid so schlau? Erste Frage. Glaubt ihr es wirklich, dass ihr so schlau seid? Glaubt ihr, dass ihr definitiv wisst, dass das hier eine Pandemie ist? Glaubt ihr, dass ihr definitiv wisst, wer hier genau welche Fäden zieht? Glaubt ihr, dass ihr definitiv wisst, was Donald Trump eigentlich so macht und wer er ist? Ich glaube, dass wir uns alle ein bisschen zurücknehmen sollten. Allein die Ansage dürfte nicht gerade auf große Freude gestoßen sein, ist mir aber auch egal. Ich bin auch kein Schaf und ich bin auch kein Lamm. Und ich sage euch das mal ganz ehrlich. Ich versuche, meine Arbeit zu machen, differenziert, intelligent und abgewogen. Ich ändere meine Meinung auf der Basis von sehr vielen Informationen aus sehr vielen Ecken. Und das kann ich jedem empfehlen da draußen. Sehr viele Ecken.
So ist es. Und eine Ecke sind wir und noch, wir sind wieder da.
Noch.
Am 21. Januar, da kommt dann die nächste Ausgabe von Basta Berlin.
Alles Gute. Mein Name ist Benjamin Golmet. Ciao.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.